Heute geht's um das Bitten. Und das Bitten ist ja eigentlich nichts anderes als ein Treffen mit Gott. Ein Treffen, in dem ich sage, was ich gerade brauche oder was ich möchte. Und damit bin ich oder seid ihr gar nicht allein. Das machen Menschen schon seit Urzeiten und sie haben damit auch gar nicht aufgehört. Gott wird schon immer irgendwie um etwas gebittet. Und wenn ich bete, dann will ich ja etwas. Und weil ich manche Sachen unbedingt will, will ich dann auch richtig beten oder bitten. Und ich will, dass mein Gebet Erfolg hat, dass Gott mich hört und dass er antwortet und dass sich etwas verändert. Und es ist so ein bisschen wie in dem Theaterstück eben bei Nicole. Sie versucht, sich möglichst richtig zu verhalten, perfekt vorbereitet zu sein, um das Treffen natürlich positiv zu beeinflussen. Und sie geht alle Optionen durch, die sie dabei hat. Und trotzdem kann sie diese Spannung, die da ist, nicht so richtig auflösen, obwohl sie alles durchgeht, was sie tun oder lassen könnte. Ich weiß auch, dass Gott großartig ist, dass er gut und liebenswert ist. Ich weiß aber auch, dass er macht, was er für richtig hält. Oder manchmal auch gar nicht reagiert. Oder, wie bei Nicole, manchmal auch irgendwie nicht spürbar da ist. Und auch das macht was mit mir. Und das macht auch was mit Nicole. Sie hat alle möglichen Selbstzweifel. Und ich wette, ihr findet euch bei mindestens einem irgendwie wieder. Ist das der richtige Zeitpunkt für ein Treffen? Bin ich zu früh? Bin ich zu spät? Habe ich mir genug Zeit genommen? Wie führe ich eigentlich dieses Gespräch? Welche Fragen darf ich stellen? Womit stehe ich gut da? Was sollte ich vielleicht besser gar nicht sagen oder fragen? Werde ich überhaupt Antworten bekommen? Oder ist das, was ich erlebe, was mich beschäftigt, eigentlich wichtig genug? Ist das relevant genug? Ist meine eigene kleine Welt überhaupt erwähnenswert? Ein bisschen habe ich den Eindruck, wir kennen uns schon, zumal wir uns eigentlich schon lange kennen. Aber reicht das zum Ehrlichsein, um sich verletzlich zu zeigen, das zu offenbaren, wofür ich mich eigentlich schäme, was ich vielleicht noch nicht mal meinen besten Freunden erzähle? Oder was kann ich denn bieten? Was kann ich für ihn tun, so als Gegenleistung, bevor ich um etwas bitte? Habe ich eigentlich schon genug getan, damit ich mir überhaupt erlauben kann, um irgendetwas zu bitten? Und was ist, wenn er gar nicht kommt? Was ist, wenn er mich oder unser Treffen vergessen hat? Zweifel an Gott oder Zweifel an mir, Minderwertigkeitsgefühle, manchmal sogar richtige Selbstabwertung, Gottes Liebe und Güte und Zugewandtheit hinterfragen. Ich glaube, das kennt ihr alle. Wenn man ehrlich ist, kennt man das. Und mich überfallen diese Gedanken manchmal regelrecht. Und das fühlt sich auch nicht immer gut an. Und jeder, der an Gott glaubt und eine Beziehung zu ihm will, der erlebt, wie in jeder anderen Beziehung auch, dass Unerwartetes passiert oder Enttäuschendes. Und wie in anderen Beziehungen auch, fängt man auch an, sich mit dem anderen zu vergleichen und stellt fest, okay, so ähnlich sind wir uns vielleicht doch nicht. So kann das auch mit Gott sein. Und manchmal kommt man mit Menschen oder auch mit Gott vielleicht an den Punkt, dass man sich fragt, geht das eigentlich noch mit uns beiden? Sind wir überhaupt ein Team? Ein bisschen durchlebt Nicole all diese Gefühle, während sie wartet. Und ich leide mit ihr mit, dieses Sitzen, Warten, Zweifeln, Denken. Ich kenne das von mir. Das Dumme an diesen negativen Gefühlen und Gedanken ist, dass sie sich oft verselbstständigen. Zweifeln, hinterfragen, das darf immer sein, das hat immer seine Berechtigung. Man sollte aber wissen, dass sich diese Gedanken ganz schnell von der Realität abkoppeln und so ihre eigenen Kreise drehen. Ich hatte zum Beispiel in dieser Woche eine Situation, in der hatte ich was Wichtiges vergessen und meine Frau war sauer auf mich. Und in meinen Gedanken ist in den nächsten Stunden Folgendes passiert. Ich habe irgendwie gedacht, okay, ich glaube, es gab das und das und das, eine ganze Reihe von Sachen, mit denen meine Frau gerade ganz offensichtlich unzufrieden ist. Und am Abend haben wir wieder miteinander geredet und zum Glück habe ich sie gefragt, ob dem so ist, denn herauskam, der vergessene Gegenstand war echt doof, aber den Rest habe ich mir erfolgreich eingebildet. Das Theaterstück endet mit den Worten, Hallo Nicole, schön dich zu sehen. Und das ist das Wichtigste. Das ist auch heute das Wichtigste. So wie Michi Niki den Wind aus den Segeln genommen hat, will Gott dir heute sagen, hallo, schön, dass du da bist. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich verrate dir was, ich habe vermutlich weniger Ansprüche an unser Treffen als du. Das ist ganz wichtig. Ein bisschen klärt sich im Laufe des Theaterstücks auch, was eigentlich wirklich nötig ist für diese Begegnung. Und es ist dann doch erschreckend wenig. Eigentlich ist es nur die Anwesenheit von Nicole. Damit Nicole und Michi sich treffen, muss sie nur da bleiben. Und das tut sie, weil sie ein kleines bisschen daran glaubt, dass Michi zu diesem Treffen wohl doch erscheinen wird. Es braucht nicht viel für eine Begegnung. Es braucht nicht viel für eine Begegnung mit Gott. Und es braucht auch nicht viel für eine Bitte an Gott. Ich habe, seit ich Christ bin, von anderen Christen immer mal wieder gehört, dass man aber schon ein paar Voraussetzungen zum Beten erfüllen muss. Dass man eine gewisse Haltung braucht oder dass man auf eine Art beten darf und auf eine andere Art nicht. Und manchmal habe ich mir das auch selbst gesagt und mich richtig diszipliniert, mich daran zu halten. Auch weil ich geglaubt habe, wenn ich alle Voraussetzungen erfülle, dann kann ich bestimmt Gott ein bisschen beeinflussen, meine Bitte zu erhören. Also so ein bisschen, wenn ich richtig bete und auch wirklich genug glaube, dann erhört Gott meine Bitte. Ich halte das für Quatsch. Aus mehreren Gründen. Aber auch, weil ich viele Christinnen und Christen kenne, die aufrichtig waren, aufrichtig um gute Sachen gebetet haben und nicht erhört wurden. Ich weiß aber auch ein bisschen, wie diese Idee zustande kommt, nämlich weil es Bibelverse gibt, die manchmal nicht ganz richtig verstanden werden. Und eine will ich euch vorlesen. In Matthäus 17 kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, warum sie eine Person nicht heilen können. Und Jesus sagt ihnen unter anderem, Vers 20 und 21, Matthäus 17, 20, 21, weil ihr nicht wirklich glaubt, antwortete Jesus. Ich versichere euch, wenn euer Glaube nur groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein. Man muss irgendwie genau lesen und auch genau hinschauen und auch so ein bisschen seine kulturelle und auch seine christliche Prägung nach hinten legen, um eigentlich zu verstehen, was da wirklich gemeint ist. Das Senfkorn war damals das ultimativ Kleine mit maximaler Wirkung. Wenn Jesus heute hier leben würde, würde er vermutlich von einer Kernspaltung reden, denke ich. Also Jesus sagt, es gibt eine Voraussetzung zum Bitten und das ist Glaube. Aber ihr braucht keinen großen Glauben. Ein kleiner reicht völlig aus. Das ist die Message vom Senfkorn. Ein kleiner Glaube reicht völlig aus. Ich brauche einen kleinen Glauben, damit ich ein Gebet, eine Bitte an Gott formulieren kann. Wenn ich gar nicht daran glaube, dass es einen lebendigen Gott gibt, dann macht es ja auch keinen Sinn, mit ihm zu reden. Aber wenn ich ein bisschen daran glaube, dass er da ist und wirken kann, dann reicht das völlig aus, um eine Bitte an ihn zu richten. Und trotzdem bleibt da so eine Spannung, nämlich, dass ich irgendwie nicht so wirklich beeinflussen kann, wie Gott mit meiner Bitte jetzt umgeht. Ob Gott eine Bitte hört oder nicht, liegt eben daran, wie er sich entscheidet und nicht daran, wie ich mich verhalte. Da bleibt Hoffnung, aber eben auch Spannung und auch Frust und manchmal auch Verzweiflung. Und genau darum geht es in den Psalmen. Da ist nämlich Platz für Schönes und Leidvolles und für Hoffnung und für Verzweiflung. Und was mir an den Psalmen besonders gefällt, ist, dass es gar nicht immer so den Triumph Gottes gibt, der das Ruder rumreißt und alles verändert. Das passt auch gar nicht so richtig zu der Lebensrealität vieler Menschen. Das, was am Ende bleibt, ist ein Glaube, der Widerständen trotzt. Und dieser Glaube versetzt dann auch so manchen Berg, denn der macht sprichwörtlich einen Riesenunterschied für mein eigenes Leben. Das möchte ich euch mal am Psalm 69 zeigen. Ein ganz wunderbares Gebet, auch wenn Silke vorhin so treffend gesagt hat, wenn ich das lese, kriege ich Depressionen. Psalm 69. Rette mich, Gott. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und finde keinen festen Grund. In tiefes Wasser bin ich geraten und eine Flutwelle spült mich fort. Erschöpft bin ich von meinem Schreien. Meine Kehle ist schon heiser. Meine Augen sind müde geworden. So sehr hielt ich Ausschau nach meinem Gott. Feinde, die mich ohne Grund hassen, habe ich mehr als Haare auf dem Kopf. Es sind starke Gegner, die mich verderben wollen. Und was sie mir vorwerfen, ist gelogen. Ich soll ihnen etwas zurückgeben, was ich gar nicht gestohlen habe. Ich ergänze mal mit Vers 20 und 21. Du weißt, wie sehr sie mich beleidigt, wie sehr sie mich enttäuscht und gedemütigt haben. Alle meine Verfolger stehen dir vor Augen. So beleidigt zu werden, brach mir das Herz. Ich fühlte mich zutiefst verletzt. Ich hoffte, dass jemand Mitleid hätte. Vergebens. Ich wartete, dass mich jemand trösten würde. Doch niemand war dazu bereit. David sagt, wie es ist. Ich finde, aber er tut noch ein bisschen mehr. Er sagt, wie es sich anfühlt. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke im Schlamm. Flutwellen spülen mich fort. Ich habe Todesangst. Eine Bitte an Gott darf abgrundtief ehrlich sein und schmerzhafte Selbstoffenbarung enthalten. Gott, ich hasse diese eine Person für ihre Worte, für ihre Taten, für das, was er oder sie mich fühlen lässt oder für das, was ich in ihrer Gegenwart bin. Gott, ich halte nicht mehr aus, was gerade passiert. Ich will so nicht mehr leben, wirklich nicht. Gott, alles ist unfair und ungerecht. Alle denken, ich sei so und niemand sieht mich wirklich. Oder Gott, du lässt mich allein. Vielleicht hasse ich dich sogar. Ich bin einsam und du scheinst einfach nicht da zu sein. Gefühle und damit einhergehende Gedanken sind nicht immer sachlich und rational, aber sie sind echt und es tut gut, sie auszusprechen. Damit verdienen Therapeuten Geld und ich finde zu Recht. David geht mit seinen Gefühlen auch dahin, wo es uns friedliebenden Menschen, die die Bergpredigt kennen und alle mindestens ein bisschen humanistisch geprägt sind, richtig wehtut. Ich lese es euch vor. Sie gaben mir Gift als Krankenkost und Essig zu trinken gegen den Durst. Doch der Tisch, den sie gedeckt haben, die mitlesen ab Vers 22. Sie gaben mir Gift als Krankenkost und Essig zu trinken gegen den Durst. Doch der Tisch, den sie gedeckt haben, soll ihnen selbst zum Verhängnis werden. Und die Opfermahlzeiten, die sie feiern, sollen sich als eine Falle erweisen. Lass ihre Augen dunkel werden, damit sie nichts mehr sehen können. Lass ihre Hüften beben vor Angst, damit diese Leute für immer wanken. Lass deine Wut über sie kommen, dein glühender Zorn soll sie treffen. Ihr Lagerplatz soll verlassen sein und in ihren Zelten soll niemand mehr wohnen. Denn sie verfolgten den, den du geschlagen hast. Und denen, die von dir verwundet wurden, haben sie noch mehr Schmerzen zugefügt. Sie sollen von einer Schuld in die andere gehen. So werden sie niemals vor dir als gerecht gelten. Und aus dem Buch des Lebens soll man sie streichen. Ihre Namen soll man nicht in die Liste schreiben, in der die Gerechten aufgeführt sind. Der Mann nach dem Herzen Gottes, so wird David gern genannt, ist erfüllt von Wut. Wut, der so richtig Luft macht. Er drückt sie nicht weg, er vergeistlicht sie auch nicht. Er schreit Gott seinen Hass und seine Verletzungen entgegen. Und ich glaube, dass die 10 Gebote in diesem Augenblick vielleicht so ein bisschen in seinen Hinterkopf gerutscht sind. Gedanken, für die man sich beim Abklingen der Wut vielleicht sogar schämt. Wisst ihr, Wut ist alter Ärger. Eine Wunde kommt ans Tageslicht und schmerzt. Und wir wollen diesen Schmerz nicht aushalten und deshalb werden wir wütend. Und es tut so gut, wenn jemand da ist, der diese Wut aushalten kann. So lange, bis man auf dem Boden ankommt, wo dann andere Sachen sind. Traurigkeit, Angst, tiefe Enttäuschung, Verletzung. Das ist gut, wenn es jemand aushalten kann. Und oft fangen Bitten und Wünsche genauso an, mit der Beschreibung einer Situation, so wie sich das eben anfühlt. Eine Situation, aus der diese Bitte kommt, eine Situation, die nicht gut ist und in der Gottes Eingreifen so nötig wäre. Und wenn man dann auf dem Boden ankommt, wenn all die Wut raus ist, dann stellt man natürlich auch fest, dass man selber nicht perfekt ist. Und das sagt David dann auch in Vers 6. Gott, du weißt, was ich falsch gemacht habe. Meine Schuld ist vor dir nicht verborgen. Niemand ist perfekt. Und kaum jemand ist in der Lage, sich in einer schmerzhaften Situation irgendwie wirklich richtig zu verhalten. Natürlich habe ich bestimmt zu diesem Schlamassel irgendeinen kleinen Teil beigetragen oder einen größeren. Aber ist das schlimm? Oder muss ich die Schuld auf mich nehmen? Nein. Gott weiß das eh alles. Und er sagt eigentlich nichts anderes als Michi vorhin, schön dich zu sehen. Mit all deinem Wut, mit all dem, was gerade da ist. Ab Vers 7. Niemand, der auf dich hofft, mein Herr, soll durch mich enttäuscht werden. du Herr der himmlischen Heere. Niemand, der nach dir fragt, du Gott Israels, soll durch mein Elend entmutigt werden. Denn deinetwegen erleide ich Schande, steht mir die Schamesröte ins Gesicht. Meine Brüder wollen mich nicht mehr kennen. Für die Söhne meiner Mutter bin ich ein Fremder. Denn der Einsatz für dein Haus hat mich aufgerieben. Der Spott, mit dem man dich verspottet, hat mich getroffen. Als mir beim Fasten die Tränen kamen, hat man mich nur ausgelacht. Als ich zur Buße den Sack anlegte, reimten sie einen Spottvers auf mich. Sie sitzen im Stadttor und tuscheln über mich. Sie singen Spottlieder und trinken Bier dazu. Was hier passiert, berührt mich zutiefst, weil ich das irgendwie auch von mir kenne. Dieses Gott, du musst was machen. Wie soll denn ich oder wie sollen denn andere an dich glauben, wenn du tatenlos bist? So blamiere ich mich doch, denke ich an Jochens Predigt. Ich blamiere mich doch, wenn sich hier nicht was verändert. Ich schäme mich für meinen Glauben. Oder auch dieses, Gott, ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe alles getan, was du mir gesagt hast, was andere mir geraten haben. Ich habe mir den Arsch aufgerissen und trotzdem stehe ich jetzt hier und fühle mich wie ein Versager. Oder Gott, ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe die Bibel gelesen und trotzdem sieht es so aus, als ob ich es auch hätte lassen können. Ich liebe es, dass Davids Bitte an Gott nur so strotzt von seiner aktuellen Glaubens- und Lebensrealität. Das ist die Wahrheit. So sieht es aus und so fühlt es sich an. Glaube und Leben werden bei David irgendwie nicht künstlich getrennt, damit alles bloß im Reinen bleibt, sondern der Glaube muss mit David da durch. Ab Vers 14. Ich aber schicke mein Gebet zu dir, zu der Zeit her, die dir gefällt. Antworte mir, Gott, in deiner großen Güte, zeig mir deine Treue und rette mich. Zieh mich aus dem Schlamm, sonst muss ich darin versinken. Rette mich aus dem Strudel des Hasses und aus dem tiefen Wasser. Lass nicht zu, dass eine Flutwelle mich fortspült. Lass nicht zu, dass mich der Abgrund verschlingt und die Brunnenöffnung sich über mir schließt. Antworte mir, Herr, so wohltuend ist deine Güte. Wende dich mir zu, so groß ist doch dein Mitleid. Verbirg nicht dein Angesicht vor deinem Knecht, denn ich bin in höchster Not. Antworte mir bald. Komm zu mir und erlöse mich aus der Gefahr. Befreie mich meinen Feinden zum Trotz. David fordert Gott auf und er murmelt dabei irgendwie nicht so ein frommes, leises Dein Wille geschehe, sondern er sagt, wenn du ein Gott bist, dann beweise es, antworte mir, du bist doch gütig und wende dich mir zu, du hast doch großes Mitleid, sagt er. Bei David steht mit seiner Bitte auch irgendwie die Beziehung zu Gott auf dem Spiel, habe ich den Eindruck. Also David fordert Gott auf. Er murmelt kein frommes und leises Dein Wille geschehe. Er sagt, wenn du Gott bist, dann beweise es. Antworte mir, du bist doch gütig und wende dich mir zu. Du hast doch großes Mitleid, sagt er. Bei David steht mit seiner Bitte auch die Beziehung zu Gott irgendwie ein Stück weit auf dem Spiel. Und David beweist in ganz vielen Psalmen, dass er ganz offensichtlich weiß, wie es ist, in großer Not mit Gott Zwiegespräche zu führen und teilweise auch ohne eine offensichtliche Hoffnung. Der letzte Trost eines Christen ist ja oft so, nach dem Tod, in der Ewigkeit, bei Gott wird alles besser. Ich finde es eigentlich so spannend, weil die Juden zu der Zeit vermutlich noch nicht so ein richtiges Verständnis davor hatten, dass sie die Ewigkeit mit Gott zubringen werden. Das merkt man an vielen Stellen. David sagt zum Beispiel im Psalm 6, denn im Tod gibt es kein Gedenken an dich. Wer wird dich in der Toten Welt preisen. Also David kannte vermutlich dieses Totschlagargument, egal was du jetzt leiden musst, in der Ewigkeit bei Gott wird alles vorbei sein und schön und gut. Er kannte das vermutlich nicht. Und trotzdem glaubte er an Gott und schmetterte ihm all das hin. Umso beeindruckender finde ich, dass auch dieser Psalm positiv endet. Ich lese euch vor ab Vers 30. Ich aber fühle mich elend und leidend. Deine Hilfe, Gott, wird mich aufrichten. Den Namen Gottes will ich preisen mit einem Lied. Mit einem Dankgebet will ich ihn hochloben. Das gefällt dem Herrn besser als Opfertiere, als ein Stier mit Hörnern und Klauen. Schaut her, ihr Armen, und freut euch, die ihr Gott sucht. Fasst neuen Mut. Denn der Herr hört auf die Armen und die Gefangenen, die zu ihm gehören, verachtet er nicht. Himmel und Erde sollen ihn loben, dazu die Meere und alles, was in ihnen lebt. Ja, Gott wird dem Zion helfen und die Tochter Judas wieder aufrichten. Dort wird man bleiben und das Land besitzen. Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben und wer seinen Namen liebt, wird dort wohnen. Aus der formulierten Not erwächst eine Bitte an Gott und dann hört man das Vertrauen in ihn. Abgefahren ist, dass in den Psalmen und hier auch so ganz deutlich überhaupt nichts relativiert wird. Davids Not und Zweifel und seine Wut, die bleiben stehen. Sie werden nicht gewertet, sie werden nicht eingeordnet oder korrigiert. Sie dürfen einfach so sein, wie sie sind. Und Davids Bitte entsteht aus dieser Not. Und auch die Bitte wird nicht bewertet. Wird nicht gefragt, ob sie gut und richtig, sinnvoll und nützlich oder im Gottes Sinne ist. Sie darf sein, wie sie ist. Und sie ist Ausdruck von dem, was sich David gerade in seiner Situation zutiefst wünscht. Besser geht eine Bitte nicht. Eine Bitte, die einfach ehrlich ist. Und dann folgt das Vertrauen. Und das Vertrauen und der Lob passen in diesem Psalm irgendwie gar nicht zum Rest. Da ist so ein richtiger Bruch drin. Es wird auf einmal positiv. Und ich finde das richtig gut. Ich finde es richtig gut, dass es da keinen offensichtlichen Kausalzusammenhang gibt. Ich lerne das persönlich gerade, dass Dinge nämlich sein dürfen, wie sie sind. Dass Menschen und Probleme sein dürfen, wie sie sind und dass Gottes Herz viel größer ist als meine Logik und dass Sachen nebeneinander sein dürfen. Und ob Dinge so bleiben oder ob Menschen so bleiben, das will ich immer weniger in der Hand haben und mehr abgeben und mehr vertrauen und auch mehr Ungewissheit aushalten lernen. Bei Gott darf die Not mit all ihren Emotionen sein. Und die Bitte darf sein, egal wie gut oder richtig sie ist. Und auch das hemmungslose Lob, das vielleicht mehr oder weniger zu meiner Situation passt. Sie dürfen alle nebeneinander stehen. Und das lehren uns die Psalmen. Und das finde ich persönlich sehr heilsam. Die Psalmen sind irgendwie ziemlich liberal und versöhnlich. So alles darf sein. Das Leben ist nicht geradlinig. Und trotzdem bleibt, dass Gott geradlinig ist. Und jetzt kommt ein wichtiger Unterschied. Gott ist geradlinig. Der Glaube an Gott ist aber überhaupt nicht geradlinig. Der geht die Schwingungen des Lebens mit. Und das ist gut so. Genauso wie Gerd es vorhin gesagt hat. Manchmal bete ich und dann bitte ich nur. Und manchmal bete ich und dann danke ich nur. Und das ist die Schwingung des Lebens. Und der Glauben darf genau diesen Weg mitgehen. Gott bleibt geradlinig. Das Leben ist es nicht und unser Glaube kann mitgehen. In Lukas 11 erklärt Jesus seinen Jüngern, wie man betet. Und dann führt er das Vaterunser ein. Danach erklärt er mit Gleichnissen, wie fürsorglich Gott ist. Und dann sagt er in Vers 9, also Lukas 11, Vers 9, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Er sagt mit allem, was in diesem Kapitel passiert, nichts anderes als, Gott will ein Gegenüber für euer Leben sein, ein Gegenüber für euer wirkliches Leben. Gott will durch seinen Geist einen Glauben in euch hervorrufen, der nicht stoisch beim Loben bleibt, komme, was passiert, oder der immer alles ausgleicht, damit es gut aussieht. Es ist ein Glaube, der mitschwingt und ein Glaube, der aushält, der synchron mit deiner Lebensrealität ist. Und mit diesem Glauben kannst du bitten wie David, ganz ehrlich. Und mit diesem Glauben kannst du auch aushalten, wenn Gott nicht oder anders reagiert, als du es dir wünschst. Dein Glaube darf mitschwingen. Und mal ist es schön zu glauben und mal ist es auch schmerzhaft zu glauben. Ich habe schon viele Gebete gesprochen. Ich habe viele Bitten formuliert. Einige hat Gott erhört, andere nicht. Und ich bin etwas pessimistischer als Gerd. Ich würde sagen, meine Quote liegt bei 50-50. Ich habe einen Freund, der ist Wissenschaftler, der würde sagen, die These, dass Gott deine Gebete erhört, ist arg rechtfertigungsbedürftig. Also über den Placebo-Effekt hinaus. Und ich will euch verraten, warum ich trotzdem glaube. Ich antworte mal im Sinne unserer Predigtreihe und auch im Sinne von Psalm 69. Wenn ich Gott meine Not klage, ihm meine Wut, meine Angst und Traurigkeit um die Ohren haue, wenn ich Gott meine Bitte entgegenflehe und auch wenn ich ihn lobe und darüber manchmal Abstand von meinem Leben gewinne, dann fühlt sich das richtig an. Und ist das zu wenig, könnte man jetzt fragen? Also muss ich nicht Großes beim Bitten erwarten? Muss ich nicht viel glauben, dem Geist mehr Raum geben, immer visionär bleiben? Vielleicht ist das bei dir gerade dran. Das will ich dir gar nicht absprechen. Aber ich muss sagen, ich lerne gerade, dass Gott mit weniger auch gut klarkommt. Menschen fühlen sich heute einsamer denn je zuvor. Zumindest gibt es immer wieder Artikel dazu. Und sie glauben mehr denn je, sie müssen im Leben alleine klarkommen und alles hinbekommen. Ich habe mal von der 60-Sekunden-Regel gelesen, die besagt, dass es ratsam ist, einmal am Tag einen Menschen, den man gern hat, für 60 Sekunden zu umarmen. Und die Idee dahinter ist, dabei wird das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, das positiv gegen Stress wirkt und im besten Fall fühlen wir Wärme, Verständnis, wissen uns angenommen. Meine Frau Sarah und ich machen das zwischendurch und je nachdem, wie wir drauf sind, fühlt sich das mal mehr oder weniger gut an. Und ich merke immer wieder, aber trotzdem, okay, du bist die Person, mit der ich mein Leben teilen will. Du bist die Person, mit der ich gerne zusammen bin. Und manchmal fühlen sich die ersten 10 bis 30 Sekunden gar nicht so super an, weil es natürlich in irgendeiner konkreten Lebensrealität geschieht, in der wir uns umarmen, in die das vielleicht gar nicht passt oder vielleicht passt das auch nicht zu dem, wie wir gerade unseren Beziehungsstatus wahrnehmen. Aber je länger diese Umarmung dauert, desto weniger habe ich oft dagegen. Und manchmal habe ich auch nichts dagegen, wenn es länger dauert. Und so ähnlich geht es mir mit Gott. Es ist nicht immer Oxytocin, aber genug für das unbedingte Wissen, wir gehören zusammen. Und deshalb bitte ich, deshalb bete ich, deshalb formuliere ich jeden Tag immer wieder Bitten. Ich sage Gott, was mir gerade einfällt, was ich jetzt gerade brauchen könnte. Und ich habe gelernt, dass das gut tut. Ich habe erfahren, dass Gott gut tut. Und dass er sich besonders freut, wenn ich ehrlich bin.